Ja, auch meinerseits einen wunderschönen guten Morgen und danke, dass wir heute Morgen hier bei euch sein dürfen. Wir sind eigentlich hier in Wien, weil ich zu dem Gebetsfrühstück ins Parlament eingeladen worden bin. Deshalb haben wir das Wochenende hier in Berlin verbracht. In Wien. Ich bin schon wieder zu Hause. Also wir waren nicht wegen dem ESC hier. Ach, falls das jemand hier irgendwie vermutet hat, sondern wir sind tatsächlich aus einem anderen Anlass hier. Ich freue mich, dass ich zum ersten Mal hier bei euch sein darf und bringe ganz liebe Grüße mit von meiner Gemeinde aus Köln-Ostheim. Da bin ich einer der Pastoren. Das mache ich im Ehrenamt. Vollzeitig bin ich am Bibelseminar Bonn. Ich zeige euch hier ein paar schöne Bilder vom Bibelseminar Bonn. Das ist unser schönes Gelände. Es ist das sogenannte Haus Wittgenstein zwischen Köln und Bonn. Bonn war früher die Bundeshauptstadt. Und während Deutschland geteilt war, war Bonn die Hauptstadt. Und das hier war die Parteizentrale von Bündnis 90 Die Grünen. Diese Partei hat sich ja irgendwann in den 80er Jahren formiert. Und dann haben die dieses Haus hier gekauft, um dann eben von dort aus in Bonn Politik zu machen. Und als dann klar war, dass sie nach Berlin umziehen und die ganze Bundesregierung nach Berlin geht, weil das die neue Hauptstadt wird, haben sie diese Anlage verkauft. Und wir durften die 1996 bei denen erwerben. Es war eine ganz junge Schule, Bibelschule, das Bibelseminar Bonn, war damals gerade erst 3 Jahre alt, jung entstanden. Und ich war ganz junger Dozent dabei, bin 95 dazugestoßen, also 1 Jahr, bevor wir dieses Haus gekauft haben. Und die Grünen haben uns erzählt, als sie die Partei gegründet haben und diese Anlage erworben haben, hatten sie gesagt, wir hatten hier ein Motto, von hier aus wollen wir die Welt verändern. Da haben wir gesagt, das übernehmen wir. Denn auch wir wollten, also wurden sie ein bisschen unsicher, was wir eigentlich vorhaben, wer wir eigentlich sind, haben beim Sektenbeauftragten nachgefragt, wollten sich dann genau erkundigen. Aber am Ende haben sie tatsächlich dieses schöne Haus an uns verkauft und bis heute darf das Bibelseminar Bonn an dieser Stelle junge Leute für den Dienst ausbilden. Auf der nächsten Folie habe ich einfach mal aufgeführt, was wir so alles anbieten. Und ich möchte hier so ein bisschen einladen. Nicht unbedingt als Bibelseminar Bonn, aber vielleicht auch. Also wir sagen immer wieder, Bibelstudium ist nicht ein Privileg für einige Theologiestudenten. Bibelstudium ist Christenpflicht, oder? Jeder Christ muss wissen, was in Gottes Wort drinsteht. Wir müssen doch wissen, was die Bibel sagt. Und deshalb möchten wir möglichst vielen Leuten ein Bibelstudium anbieten. Seit einigen Jahren, insbesondere seit Corona, bieten wir auch alles online an. Das heißt, man kann bei uns Theologie studieren und dabei in Wien wohnen bleiben. Die Vorlesungen werden alle gestreamt, so wie dieser Gottesdienst hier auch. So streamen wir jede Vorlesung. Man kann sich einfach bei uns in die Vorlesung einwählen. Und wo immer man ist, wir haben tatsächlich auch viele Studierende, die einfach im Ausland sind und gar nicht die Möglichkeit haben, nach Deutschland zu kommen. Also in diesem Sinne, liebe Grüße vom Bibelseminar Bonn, von meiner Gemeinde. Ich bin froh, dass wir hier mit Sergej und Nelly Fuchs zusammen sein dürfen. Ich habe meine liebe Frau Rita dabei. Wir sind als Ehepaar 35 Jahre verheiratet, haben 5 Kinder, alles Mädels, außer 4. Nach 4 Jungs kam dann endlich die ersehnte Prinzessin, die unser Familienglück komplementiert hat. Und in diesem Sinne sind wir dankbar, ja, dass wir eine Familie sein dürfen, die Jesus liebt und Jesus folgt. Nochmal, ich bin gerne hier, um mit euch etwas über Gottes Wort nachzudenken. Lass uns einmal kurz über das Wort Sehnsucht nachdenken. Ich möchte heute Morgen über das Thema Sehnsucht sprechen und habe dabei den Psalm 63 vor Augen. Was ist Sehnsucht? Meine Sehnsucht kann man einfach per Definition beschreiben, richtig? Wikipedia sagt, ist ein inniges Verlangen nach Personen, Sachen, Zuständen oder Zeitspannen. Sie ist ein Gefühl von Verbundenheit, der Gegenstand der Sehnsucht nicht erreichen zu können. Etwas, was man will, was man sich wünscht, wonach man sucht, aber nicht wirklich erreicht. Das ist Sehnsucht. Das ist ein bisschen technisch, oder? Sehnsucht ist etwas in uns, was wir spüren, aber schlecht beschreiben können. Sagen wir mal so, ich weiß jetzt nicht so genau, wie ihr das Wetter jetzt gerade da draußen empfindet, aber ich kann mir vorstellen, der eine oder andere hat in den letzten kalten Tagen sich so ein bisschen nach Sonnenschein gesehnt, oder? Und jetzt haben wir geguckt, in wenigen Tagen wird es hier richtig heiß. Da sucht man das Schattige wieder, oder? Kaum scheint die Sonne, schon wieder sehen wir uns nach einem schattigen Plätzchen, richtig? Oder Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht. Es ist ja so Mitte Mai, Urlaubszeit ist noch nicht wirklich da. Aber vielleicht hat der eine oder andere auch schon so eine gewisse Sehnsucht nach Urlaub. Ja, also endlich mal wieder irgendwie an den Strand fahren zu können. Irgendwie schön, weiß ich nicht, in den Bergen wandern zu gehen. Was immer man so an Träumen hat, wenn es um Urlaub geht. Aber kaum ist man dann irgendwo im Urlaub und liegt auf dieser komischen Luftmatratze, da hat man schon wieder Sehnsucht nach dem eigenen Bett, richtig? Da denkt man, oh, endlich zu Hause sein, im eigenen Bett schlafen zu können. Sehnsucht ist ein Gefühl, das jeder mal irgendwo gespürt und jeder schon mal erlebt hat. Ich sprach neulich mit jemand aus meiner Gemeinde, ein älterer Herr, und sagte, wie geht's dir? Er fing an zu weinen und sagte, ich sehne mich so. Meine liebe Frau, sie war vor einigen Monaten heimgegangen und er konnte nicht an. Er sagt, ich habe so eine Sehnsucht nach ihr, ich vermisse sie, ich vermisse sie. Versteht ihr, Sehnsucht, das kann man beschreiben, richtig? Man kann es empfinden, man kann sagen, was man empfindet. Sehnsucht ist etwas in uns, was wir spüren. Und jeder von uns, wenn er Sehnsucht hat, weiß, dass er Sehnsucht hat. Ob man es dann wirklich mit den richtigen Worten beschreiben kann, sei dahingestellt. Heute Morgen will ich dich einfach mal fragen, was ist Sehnsucht nach Gott? Wann empfindest du sowas wie, ich habe so Sehnsucht nach Gott? Ich möchte in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Ich möchte einfach mal so etwas direkt dich fragen, ist das der Grund, warum du heute Morgen hier bist? Hast du Sehnsucht nach Gott gehabt und bist deswegen in den Gottesdienst gekommen? Oder ist das einfach nur Gewohnheit, dass wir hier sitzen? Vielleicht sind es die Freunde, die Familie, die man hier wiedersehen möchte und man ist eigentlich deswegen in den Gottesdienst gekommen. Was haben wir gerade empfunden, als wir die Lieder gesungen haben? War das Ausdruck unserer Sehnsucht nach Gott? Oder war das einfach nur, okay, von hier vorne wird Lobpreis gemacht, also singen wir einfach mit. Was ist Sehnsucht nach Gott? Ich habe den Eindruck, Psalm 63 gibt uns eine wunderbare Antwort darauf. In meiner Lutherbibel ist tatsächlich dieser Psalm auch so überschrieben. Der Psalm 63 steht hier so, Sehnsucht nach Gott. Und ich habe den Eindruck, dass dieser Psalm uns beantwortet, was Sehnsucht nach Gott ist und wie wir diese Sehnsucht erleben. Kommt, wir lesen einmal zusammen den ersten Vers. Hier in meiner Lutherbibel ist dieser Vers so überschrieben. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Also wir wissen, es gibt 150 Psalmen in der Bibel. Bei vielen Psalmen wissen wir gar nicht, wer der Autor gewesen ist. Wir wissen, dass David viele Psalme geschrieben hat, aber er ist nicht der einzige Autor des Psalmbuches. Richtig? Es gibt sogar Psalme von Mose, die wir in dem Psalmbuch finden. Das heißt, es gibt verschiedene Autoren bei den Psalmen und wie gesagt, nochmal, viele sind von David, aber nicht alle. Bei manchen haben wir gar keinen Autor. Hier wissen wir es auf jeden Fall. Also hier wissen wir genau, es ist David gewesen, der diesen Psalm geschrieben hat. Was auch schwierig ist, manchmal zu erkennen, wann und wo und warum wurde dieser Psalm geschrieben. Also wenn wir hier so die verschiedenen Lieder so singen, dann sind die schön, oder? Man singt so ein Lied, aber oft, wenn man weiß, unter welchen Lebensumständen jemand dieses Lied gedichtet hat, dann bekommt der Text noch eine besondere Tiefe. Es erklärt, wie jemand da seinen Worten, ja, so, wie er seine Worte da formuliert hat, um etwas weiterzugeben von dem, was er da gerade empfindet. Bei den Psalmen wissen wir nur ganz selten, wann und wo sie geschrieben worden sind. In diesem Fall haben wir nicht nur den Autor, wir wissen auch, wann und wo er ihn geschrieben hat, nämlich als er in der Wüste Juda war. Jetzt müssen wir uns einfach nur noch mal biblisch orientieren, wann war David in der Wüste Juda? Also zunächst einmal können wir festhalten, David lebte nicht in der Wüste Juda. Er war da auch nicht geboren, sondern im Gegenteil, er kam aus Bethlehem und später lebte er in Hebron. Und dann zuletzt war er König in Jerusalem. Also in der Wüste Juda war er nicht zu Hause. Das wissen wir. Zweitens, David hat dort auch keinen Urlaub gemacht. Also heute ist die Wüste Juda eine touristische Attraktion. Jeder, der schon mal ans Tote Meer gefahren ist oder der weiß, wo das Tote Meer ist, ein Teil des Toten Meeres liegt in der Wüste Juda. Oder wer schon mal was von den Höhlen von Qumran gehört hat, diese Höhlen von Qumran sind in der Wüste Juda. Und das ist heute ein beliebter Ort für Touristen. Ich bin da erst im Februar wieder mit Studenten gewesen, bin regelmäßig in Israel und wie gesagt, im Februar hatte ich knapp 50 Studenten und wir waren in der Wüste Juda und wir haben uns da die Höhlen von Qumran angesehen, wir waren am Toten Meer. Ich kann euch sagen, David hat dort keinen Urlaub gemacht. Das erzählt die Bibel nicht. Wir haben zwei Ereignisse in der Bibel, die uns etwas von Davids Aufenthalt in der Wüste Juda berichten. Beides mal auf der Flucht. Er war auf der Flucht vor dem König und auf der Flucht als König. Das waren seine Erfahrungen in der Wüste Juda. Jetzt bekommt dieser Psalm eine neue Note bzw. eine neue Tiefe. David ist also in größter Not, während er diesen Psalm schreibt. Und er schreibt tatsächlich diesen Psalm, um seine Sehnsucht nach Gott zum Ausdruck zu bringen. Komm, wir schauen uns die erste Verse an. Was David hier beschreibt, ist die Sehnsucht nach Gott, ein Blick nach innen. Er zeigt uns einen Blick in sein Herz und sagt, wenn man ins Herz hineinschaut, spürt man und sieht man die Sehnsucht. Wir lesen nämlich hier in Vers 2. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. David beschreibt seinen inneren Herzenzustand. Er sagt, Sehnsucht ist immer, wenn du in dein Herz hineinschaust und feststellst, da ist so ein Schrei nach Gott. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Dieser Gott ist nicht irgendein Gott, sondern ein ganz persönlicher Gott, zu dem David eine persönliche Beziehung hat. Dieses Possessivpronomen mein kann zwei verschiedene Richtungen haben, richtig? Wenn man sagt, das ist mein Gott, was will er damit zum Ausdruck bringen? Nochmal, wir benutzen in der deutschen Sprache dieses Possessivpronomen in zwei verschiedenen Bedeutungen. Die eine ist, wenn ich zum Beispiel sage, das ist mein Fahrrad oder das ist mein Auto, dann besitze ich dieses Fahrrad, dann gehört mir dieses Auto. So verwenden wir das Pronomen mein. Aber ich kann zum Beispiel auch sagen, das ist meine Frau, dann besitze ich sie nicht. Dann gehören wir einfach nur zusammen. Oder ich kann auch sagen, das ist meine Klasse. Oder ich hoffe, dass viele von euch sagen, das ist meine Gemeinde. Dann gehört euch diese Gemeinde nicht. Es gibt immer wieder so Leute, die sagen, das darfst du nicht sagen, das ist meine Gemeinde. Doch, das darfst du sehr wohl sagen, denn mit diesem Wort mein beschreibst du auch, dass du dazugehörst. Und David sagt nichts anderes als, Gott, du bist mein Gott. Richtig? Jesus hat genauso gerufen am Kreuz von Golgatha. Mein Gott, mein Gott. Da hat er nicht sagen wollen, Gott, ich besitze dich, sondern er wollte sagen, diese Beziehung, du bist mein Gott, ich gehöre zu dir und du gehörst zu mir. Und genau das möchte David hier sagen. Es ist nicht irgendeine Religion, es ist nicht irgendein Wissen über irgendeinen Gott, der da im Universum existiert, sondern David sagt an dieser Stelle, Gott, ich habe eine ganz persönliche Beziehung zu dir. Hast du gewusst, dass man sich nur nach etwas sehnen kann, was man kennt? Du kannst keine Sehnsucht haben nach etwas, was du nicht kennst. Und das ist genau das, was David hier sagen möchte. Gott, ich weiß, wer du bist. Ich habe dich erlebt. Schon als junger Mensch wusste ich, dass es dich gibt. Du hast mir geholfen, gegen Löwen und Bären zu kämpfen. Du hast mir geholfen, gegen den Goliath zu kämpfen. Du hast mich vor Saul bewahrt. Gott, du bist mit mir gewesen in meinem ganzen Leben. Und deshalb habe ich eine ganz persönliche Beziehung zu dir. Und ich sehne mich nach dir. Ich sehne mich nach dir wie einer, der sich nach Wasser in der Wüste sehnt. Meine Lieben, das Bild, es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. Das Bild könnte nicht besser sein als aus der Wüste Juda. Ich habe euch ja mal Bilder mitgebracht. Schaut mal, das ist die Wüste Juda. So sieht sie aus. Das sind die Höhlen von Qumran. So sieht die Wüste Juda aus. Und ich kann euch Folgendes sagen. Diese Wüste schreit nach Wasser. Das ist unglaublich. Ich habe diese Wüste auch schon mal anders erlebt. Nämlich in der Winterzeit. Wenn es mal geregnet hat, ist diese ganze Wüste grün. Grün, da siehst du nichts Gelbes. Sondern es blüht und wächst. Und zwar unglaublich viel. Du wirst dich kaum ja, ich sag mal, du wirst diese Wüste kaum wiedererkennen, wenn da etwas Wasser auf diese Wüste kommt. Und David benutzt dieses Bild, um seine Sehnsucht nach Gott zu beschreiben. Er sagt, Gott, so wie die Wüste nach Wasser schreit, so schreit meine Seele Gott zu dir. Übrigens, ein guter Bekannter von mir ist Johannes Gerloff, der wohnt in Jerusalem. Und Johannes hat mir mal erzählt, als wir in Israel waren, dass sich jedes Jahr in dieser Wüste Juda Menschen verlieren und verlaufen. Und dann werden die gesucht. In dieser Wüste Juda, sagt er, suchen wir die Leute maximal 4 Tage. Wenn wir nach 4 Tagen die Menschen nicht gefunden haben, sind die tot. Denn in dieser Wüste braucht man im Schnitt 7 Liter Wasser, um überleben zu können am Tag. Wenn du 7 Liter am Wasser nicht trinkst, verdurstest du in dieser Wüste innerhalb von wenigen Tagen. Du hast gar keine Chance, in dieser Wüste ohne Wasser zu überleben. Und er ist tatsächlich mit so einem Suchtrupp unterwegs gewesen. Sie mussten die Suche abbrechen, weil sie die Person nicht gefunden haben. Und deshalb war sie hoffnungslos verloren. Ihr Lieben, so wie die Wüste oder wie der Mensch in der Wüste nach Wasser schreit, so schreit die Seele von David nach Gott. Warum? Weil er Gott kennt. Weil er Gott kennt. Deshalb heute Morgen meine erste Frage ist, kennst du diesen Gott der Bibel? Weißt du, wer dieser Jesus ist, der für dich und für mich am Kreuz von Golgatha gestorben ist? Dieser Gott, der sich nach uns so sehr sehnt, dass er zu Jesus, dass Jesus zu uns oder zu seinen Jüngern gesagt hat, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und dann komme ich wieder. Wir hatten vor wenigen Tagen Himmelfahrt. Und dann komme ich wieder und ich hole euch zu mir. Jesus, der Vater im Himmel, sehnt sich nach uns. Wie sehr sehnst du dich nach ihm? Wenn du nicht mehr spürst, dass du eine Sehnsucht nach Gott hast, schau in dein Herz. Ähnlich wie Serge das eben im Zeugnis gesagt hat. Kann es sein, dass wir Dinge in unser Herz hineingelassen haben, die diesen Platz ausfüllen, der eigentlich Gott gehört? Vielleicht haben wir die Beziehung verloren. Je weniger man in Kontakt und in Gemeinschaft mit Gott ist, umso weniger Sehnsucht hat man nach ihm. Und deshalb möchte ich uns heute neu ausrichten. Wenn uns die Sehnsucht nach Gott verloren gegangen ist, dann brauchen wir wieder neu den Blick nach innen. Schau in dein Herz. Dein Herz schreit nach Gott. Dein Herz braucht Gottes Nähe. Und in diesem Sinne beantwortet uns dieser Psalm die erste Frage. Sehnsucht nach Gott. Schau nach innen. Schau, was in deinem Herzen passiert und erkenne, dass du eine tiefe Sehnsucht nach dieser Beziehung mit Gott hast. Der zweite Punkt hier in diesem Lied von David ist, die Sehnsucht nach Gott ist ein Blick nach oben. Komm, wir lesen die Verse 3-6. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit, denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Vers 6. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Mund loben kann. David beschreibt hier seine Sehnsucht nach Gott durch einen Blick nach oben. Er sagt, wenn ich nach oben schaue, wenn ich zu dir schaue, er beschreibt das hier mit den Worten, ich wollte so gern sehen deine Macht und Herrlichkeit. Wo war David? In der Wüste Juda. Vermutlich, das ist zumindest meine Annahme, als er auf der Flucht als König gewesen ist. Denn am Ende des Psalms schreibt er, der König freut sich in Gott. Er beschreibt den König in der dritten Person. Ich vermute, er meint sich selbst und beschreibt damit seine Situation als König. Ganz sicher ist es nicht, aber es liegt zumindest nahe, dass er diesen Psalm geschrieben hat, als er auch vor seinem eigenen Sohn Absalom auf der Flucht war durch die Wüste Juda. Und dort irgendwo ist dieser Psalm dann entstanden, um zu beschreiben, dass er weg vom Heiligtum gewesen ist. Während wir heute uns überall Gott nähern können, dafür nicht unbedingt einen Gottesdienst brauchen, aber ein Gottesdienst hilft, in die Gemeinschaft mit Gott und miteinander zu kommen, so war das im Alten Testament zur Zeit Davids nicht möglich, sondern im Gegenteil. Gott hatte gesagt, ich will euch einen Ort geben, das war zunächst mal die Stiftshütte, später war das der Tempel, und dort in dieser Stiftshütte oder in diesem Tempel gibt es das Allerheiligtum. Und das ist mein Wohnort, hat Gott gesagt. Hier will ich bei euch wohnen und ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. kommt zu diesem Heiligtum in die Gemeinschaft mit Gott. Und was sagt David hier? Er sagt, ich schaue aus. Ich schaue dahin und sehne mich nach dieser Gemeinschaft mit dir. Dieses Schauen hier im Hebräischen ist nicht einfach so ein, ich sag mal, so ein Gaffen. Ja, das gibt zumindest im Deutschen dieses Wort, dass man irgendwo einfach nur Zuschauer ist. Wie im Stadion, wenn man ein Fußballspiel sieht oder vielleicht gestern beim ESC, wo die Leute einfach nur gestanden haben und zugeguckt haben. Sondern dieses Ausschauen heißt, ich will beteiligt sein. Ich will Teil dieser Gemeinschaft sein. Ich will mittendrin sein, wo du am Wirken bist. Schau mal, vielleicht merkst du in der letzten Zeit, dass diese Sehnsucht nach Gott verloren gegangen ist, weil du den Blick zu Gott verloren hast. Ich war 18 und habe meinen Führerschein gemacht. Mein Fahrschullehrer hatte mir damals eine Lektion beigebracht. Er sagte, Herr Derksen, wenn Sie Auto fahren, dann schauen Sie immer nach vorne. Denn dahin, wohin Sie schauen, dahin lenken Sie. Und ich war schon immer ein sehr kritischer Mensch. Und ich habe gedacht, das werde ich jetzt dem Fahrschullehrer beweisen, dass das bei mir anders funktioniert. Wir fahren auf der Autobahn und ich sollte einen LKW überholen. Und ich habe gedacht, das ist meine Chance. Ich werde dem Fahrschullehrer beweisen, dass ich die Aufschrift auf dem LKW lesen kann, während ich ihn überhole und trotzdem geradeaus fahre. Ich habe das tatsächlich gemacht. Und in diesem Moment, als ich die Aufschrift vom LKW gelesen habe, griff der Fahrlehrer in meinen Lenker und sagt, wo haben Sie hingeschaut oder wo hast du hingeschaut? Ich sage, ja, ich habe auf den LKW geguckt. Ich hatte dir gesagt, schau nach vorne. Dahin, wohin du schaust, dahin lenkst du auch. Ihr Lieben, das war eine wichtige Lektion für mich als Autofahrer. Aber wisst ihr, was meine Entdeckung gewesen ist? Ich habe im Laufe des Lebens festgestellt, das ist nicht nur eine Lektion fürs Autofahren, das ist eine Lebenslektion. Das, worauf du schaust, danach bekommst du Verlangen. Das zieht dich dahin. Wisst ihr, es gibt Christen, die sagen, das ist doch egal, was ich die ganze Woche mache. Hauptsache, ich bin am Sonntag im Gottesdienst. Und dann wundern sie sich, dass ihre Beziehung zu Gott immer schlechter wird. Weil sie sich gar nicht mehr mit Gott beschäftigen. Weil sie gar nicht mehr verstehen, wer der Gott der Bibel ist. Weil sie immer weniger Beziehung zu ihm haben. Je weniger du Gemeinschaft mit Gott hast, umso weniger sehnst du dich nach ihm. Je weniger wir uns darüber Gedanken machen, was uns im Himmel erwartet, umso weniger Lust haben wir auf den Himmel. Je mehr wir uns mit Gott beschäftigen und erkennen, was er für uns am Kreuz von Golgatha getan haben. Welche Liebe war das, dass er in diese Welt kam? Mensch wurde, für uns starb, für uns auferstanden ist und gesagt hat, ich bereite euch eine Wohnung vor. Je mehr wir uns darüber Gedanken machen, was der Himmel für ein Ort ist, umso mehr Lust werden wir auf den Himmel bekommen. Das, worauf du schaust, danach hast du Verlangen. Je mehr wir uns um die Dinge dieser Welt kümmern und den Blick darauf werfen und denken, wenn wir das haben, dann werden wir ein bisschen glücklicher werden. Das Zeugnis von Serge, danke nochmal, hat uns geholfen zu sehen, je mehr wir uns auf diese Dinge konzentrieren, umso mehr verlieren wir den Blick für das, was eigentlich geschieht und umso weniger haben wir Lust auf das, was Gott uns in seinem Wort gibt. Nochmal, es ist mir so wichtig, immer wieder zu sagen, jeder Christ ist Bibelschüler, ja, in welcher Form auch immer. Aber wenn wir uns mit diesem Wort nicht beschäftigen, dann werden wir dieses Wort nicht kennen und dann werden wir Gott nicht kennen. Ich sage zu unseren Studenten immer wieder, es geht nicht beim Bibelstudium, dass wir die Bibel beherrschen. Beim Bibelstudium geht es darum, dass die Bibel uns beherrscht. Dass wir verstehen, was Gott uns zu sagen hat, damit wir nach Gottes Willen leben können und erkennen, wer dieser heilige Gott ist. Vers 4. Denn deine Güte ist besser als Leben. Hey, er war König. Er hatte alles. Aber er sagt, nein, wenn ich dich habe, wie Asaf das in seinem Psalm 73 beschreibt, wenn ich nur dich habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Jetzt wird's charismatisch. Aufgepasst. Jetzt wird's gesagt, ich kenne die Gemeinde jetzt so wenig, aber keine Sorge, Herr Pastor. Ja, das, was hier steht, ist zunächst einmal biblischer Text, richtig? Ich kann das jetzt, ich weiß nicht, was in deiner Übersetzung steht, aber ich vermute, die Übersetzung macht's auch nicht mehr. Ja, hier steht tatsächlich in deinem Namen Hände aufheben. Also lasst mich mal Folgendes sagen. Hände aufheben ist keine Sünde, Aber es ist auch nicht etwas, was jeder Christ tun muss. Es geht nicht um Show, sondern es geht darum, Herzenshaltung zu zeigen. Was David hier meint, ist nichts anderes als, wenn du begeistert bist von Gott, dann wird man dir das abspüren. Ja? Also ich möchte hier der österreichischen Kultur nicht zu nahe treten, weil ich vielleicht den Österreicher nicht gut kenne. Aber wir Deutsche, wir sind sowas wie, wir sind so wie Emo-Blocker. Ja? Also wir kennen keine Gefühle. Ja? Also Deutsche kennen keine Gefühle. Ja? Die kommen so am Montag, ich habe hier etwas ausgelöst. Ich muss mal nachfragen, wer hier Deutscher ist. Okay, ja, ich merke, ich bin ja doch nicht allein. Es sei denn, man kommt ins Kölner Stadion, ja? Also sorry, ich bin FC Köln-Fan, das tut meiner Seele weh, wie die da schon wieder abgeschmiert sind in dieser Saison, aber sie haben es gerade noch geschafft. Weißt du, ich sage immer, also wir Deutsche kennen keine Gefühle, bis wir ins Kölner Stadion gehen. Und dann siehst du, wie Leute brüllen und jubeln bei jedem Tor, oder? Und ich sage euch ganz ehrlich, ich sitze im Kölner Stadion und frage mich, wo sind die Christen, die so für Jesus jubeln können? Wo sind wir? Oh, gestern hatte ich so einen gesegneten Gottesdienst. Oh, die Gemeinschaft mit Christen war so gut. Das glaubt dir kein Mensch auf Arbeit, dass du von Jesus begeistert bist und dass der Gottesdienst schön gewesen ist. Das ist, was der Psalm hier sagen wird, verstehst du? Es geht gar nicht, dass du einfach immer nur Hände hochreißt, sondern dein Herz muss reden. Und man muss es dir abspüren können, dass du für Jesus begeistert bist und dass du gerne für ihn lebst und dass du gerne mit ihm lebst und dass du gerne in seinem Dienst stehst. Darum geht es in diesem Psalm. Ein Blick nach oben und du kannst deinen Mund nicht mehr halten, weil du von dieser Liebe Gottes nicht schweigen kannst und willst. Ich hebe meine Hände auf und will dich loben. Und dann kommt dieser Vers 6 hier. Ja, so will ich dich, das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Mund loben kann. Das ist Lutherdeutsch. Ich weiß nicht genau, was du jetzt für eine Übersetzung in deiner Hand hältst. Jetzt bräuchte ich ja einfach mal eure Mithilfe. Aber wie gesagt, das, was Luther hier macht, ist so klassisch, ja, Lutherdeutsch. Er paraphrasiert. Paraphrasiert heißt, er übersetzt nicht wörtlich. Das macht Luther immer wieder. Er übersetzt nicht wörtlich, sondern er übersetzt den Sinn hier. Wisst ihr, was hier im hebräischen Text eigentlich steht? Im hebräischen Text hier steht, wie an Fett und Mark oder Öl. Ja, das ist das gleiche hebräische Wort. Wird satt meine Seele, mit jubelnden Lippen soll mein Mund dich preisen. Jetzt wird's noch komplizierter. Also wenn du das wörtlich übersetzt, dann ergibt das so wenig Sinn. Ja, wie an Fett und Öl wird satt meine Seele. Was macht das für einen Sinn? Deshalb, nochmal, hat Luther das wohlweislich paraphrasiert und gesagt hat, das ist meines Herzens Freude und Wonne. Also das, worauf ich wirklich Lust habe. Also das Bild, ja, ist ja Poesie. Wir haben es hier mit Poesie zu tun. Und das Bild, das der Psalmist David hier verwendet, ist eigentlich sowas wie, wenn du ein fettiges oder ölhaltiges Essen zu dir nimmst, dann bist du richtig gesättigt. Das wissen wir. Ja, also ich meine, wir sind heute in unserer Kultur eher so auf kalorienarm bedacht. Also ich nicht. Ihr seht's mir an. Ja. Aber so in der Regel achten wir so, ja, möglichst wenig Kalorien, ne, möglichst wenig Fett. Das war zu der damaligen Zeit anders, ganz im Gegenteil, denn der Mensch, der etwas, ja, hatte, der hat wirklich fette und, ja, sehr ölhaltige Speisen gegessen. Und ihr wisst, wie sättigend die sind, richtig? Ich habe gehört, hier trifft sich nachmittags eine ukrainische Gemeinde. Ich bin mal vor einigen Jahren als Dozent in die Ukraine eingeladen worden. Das war noch vor dem Krieg und ich war in Lviv und habe dort Kurse gegeben. Und dann haben die zu mir gesagt, oh, du bist so ein netter Gast hier und heute Abend laden wir dich zu einem leckeren Essen ein. Ich bin eigentlich jemand, der kulinarisch, wie soll ich sagen, vieles gewohnt ist, ja. Und ich war sehr gespannt und habe mich auch so ein bisschen gefreut, etwas Neues zu probieren. Jetzt kam ich in diese Familie nach Hause, der Tisch war gedeckt. Und dann sehe ich so mitten auf dem Tisch steht so ein Teller voller Speck. Also wirklich jetzt nicht hier so Bauchspeck, da ist ja noch Fleisch dran. Das war nur Speck. nur Speck. Das nennen die Sala. Fragt mal die Ukrainer heute Nachmittag, was Sala ist. Ja? Die wissen das alle. Und dann haben die gesagt, das ist unser Nationalgericht. Ne? Und ich denke, was? Was tue ich hier? Und dann bedient die gute Hausfrau und legt mir so ein paar Dinger da in den Teller. Und ich fange das Ding an zu kauen. Ey, ich sage euch, das Ding wird immer größer im Mund. Ich wusste nicht, wohin damit. Und das ist einfach nur Speck. Ey, nur Speck. Und ich weiß nicht, wohin. Und so, irgendwann habe ich das Ding so einfach runtergeschluckt. Ne? Und sie guckt mich so an und sagt, und, schmeckt's? Ey, ich kann euch nur eins sagen. Ich bin ein guter Gast. Ich habe gesagt, ja, es schmeckt interessant. Weil ich wusste, was ich sagen soll. Also, es ist, da kam ich nach Hause, nach Köln. Und ich habe bei mir in der Gemeinde Ukrainer. Ja, und dann habe ich das so einem Ukrainer erzählt. Ja, hier euer Speck da gegessen. Und der so, Speck, das ist unsere Nationaldroge. Weißt du, wenn ich nachts nicht schlafen kann, dann gehe ich an den Kühlschrank. Ich esse Sala und dann schlafe ich wie ein Baby. Ich habe gedacht, ey, wenn ich nachts Sala esse, ich kriege kein Auge mehr zu. Weil das so schwer im Magen liegt, oder? Was dieser Psalmist sagen möchte, ist, so ein fetthaltiges Essen, das sättigt einen. Und jetzt könntest du einfach, um hier das zu übertragen auf dein Leben, eins sagen, was du am liebsten isst. Also die letzten zwei Tage haben wir Schnitzel gegessen hier. Was sollen wir sonst in Wien essen? Und ich sage euch, ihr habt die leckersten Schnitzel, die ich je gegessen habe. Super lecker. Und jetzt könnte man so sagen, wie am Schnitzel meine Seele oder mein Leib satt wird, ja, so jubelt mein Herz für dich. Also was David sagen möchte, ist, wenn du dein Leibgericht, was immer das ist, es kann auch Sala sein, wenn du dieses Leibgericht gegessen hast, weißt du, wie du dich dann so im Restaurant so zurücklegst und sagst, boah, das war so lecker. Aber jetzt bist du auch voll, richtig? Wollen Sie noch Nachtisch? Nein, ich will gar nichts mehr, nichts. So, und David sagt, hört ihr? So kann deine Seele satt bei Gott werden. Verstehst du? Es ist ein Bild. Deine Seele wird satt. Wie? Schau nach oben. Schau nach oben. Schau zu dem, der alles für dich getan hat. Schau nach oben. Dieser Gott will dich mit allem beschenken. Und du wirst satt bei ihm. Du wirst in dieser Welt nicht satt. Geld wird es nicht machen. All die anderen Dinge werden es nicht machen. Aber du wirst bei diesem Gott satt, weil er alles für dich getan hat. Was für ein schönes Bild, oder? Sehnsucht nach Gott, schau nach innen und stell fest, du hast Hunger nach Gott. Schau nach oben, weil er dich sättigen kann mit allem. Sehnsucht nach Gott, wir machen schnell weiter, um zum Schluss zu kommen, ist ein Blick nach hinten. Schaut mit mir, was hier steht. Wenn ich mich zu Bett lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand halt mich. Ich versuche euch noch mal ein bisschen mit hineinzunehmen in die Poesie der hebräischen Dichtkunst. Das ist ein bisschen schwierig, aber nicht so schwierig. Wir im Deutschen dichten in der Regel so, ich sag mal, am Ende reimt sich das. Ja? Heute auch nicht mehr unbedingt, aber so, das ist traditionell. So. Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein. Stock und Hut steht ihm gut. Ja, das ist die deutsche Form zu dichten. So hat man nicht in der hebräischen Sprache gedichtet. Und ihr wisst, auch wenn ihr irgendeine andere Sprache sprecht oder so, englische Poesie lässt sich manchmal gar nicht so gut übersetzen, deshalb singen wir manche Lieder auch besser in Englisch. Also ich denke, oh komm, lass uns lieber Englisch singen, bevor wir da so verhunzte Texte draus machen. Viele Lieder sind aber auch gut gelungen beim Übersetzen, aber es ist schwierig, richtig? So, im Hebräischen nannte man das Parallelismus. Damit man sich's merken kann, war im Prinzip die erste Zeile und die zweite Zeile die gleiche Aussage, nur die Worte wurden getauscht. Ich habe euch das mal hier unterstrichen. Hier ist die erste Zeile, Vers 7. Wenn ich mich zu Bett lege, so denke ich an dich. In der zweiten Zeile wird entweder etwas wiederholt oder ergänzt. So, und in dem ersten Teil des Verses wird ergänzt. Also mit anderen Worten, wenn ich zu Bett lege und wach liege, das ist die Aussage. Und dann die zweite Aussage, so denke ich an dich. Und in der zweiten Zeile sinne ich über dich nach. Da haben wir die Wiederholung. Das sind nur andere Worte. Also mit anderen Worten sagt David hier, ich liege im Bett und bin wach, aber ich denke nur an dich. Moment, also ich weiß nicht, was tust du, wenn du im Bett liegst? Ich schlafe, ja? Aber kennst du diese schlaflose Nächte? Kennst du diese Nächte, wo du im Bett liegst, wach bist? Nicht vergessen, wann ist dieser Psalm geschrieben worden, richtig? Jetzt wird es wieder wichtig zu wissen, das sind die Lebensumstände. Und jetzt ahnst du, David auf der Flucht vor seinem Sohn, vielleicht auf der Flucht vor dem König, macht die Sache nicht besser, hat schlaflose Nächte. Das ist die Botschaft. Er sagt, ich liege wach im Bett. Jetzt verstehen wir, dass David hier mitten in der Nacht, wahrscheinlich hat er ihn sogar nachts gedichtet, sagt, ich denke über Gott nach. Verstehst du, was David eigentlich hätte tun können? Er hätte über seine Familie nachdenken können, die er allein in Jerusalem gelassen hat. Er hätte über sich selbst nachdenken können, dass er selbst unter Lebensgefahr gerade steht, dass seine Leute unter Lebensgefahr stehen. Er hätte über seinen Sohn nachdenken können, der ihn quasi hier in die Flucht geschlagen hat. Er hätte über die Menschen in Jerusalem und in Israel nachdenken können. Aber David sagt, wenn ich wach liege und allen Grund habe, mir Sorgen zu machen, denke ich an dich, Gott. Was sagt er denn? Denn du bist mein Helfer. Und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Wieder, vergess nicht, in welcher Situation er diesen Psalm schreibt. Meine Seele hängt an dir, denn deine rechte Hand hält mich. Schau mal, David schaut zurück. Er denkt nach und sagt, wie hat mich Gott durchs Leben geführt? Ich möchte dich ermutigen. Wenn du manchmal den Bezug zu Gott oder den Blick für den heiligen Gott verloren hast, erinnere dich einfach an die Dinge, wie Gott dich geführt hat. Wir sprachen heute am Anfang des Gottesdienstes kurz mit Jan, dass er in Wiedenitz studiert hat. Und er sagte, ich hatte damals von der Bibelschule in Bonn gehört, aber er ging doch gerade durch die Krise, genau. Im Jahr 2000 ist diese Schule nach 4 Jahren im Haus Wittgenstein finanziell bankrott gewesen. Wir haben 60% unserer Spenden verloren, und zwar durch einen Spender. Wir hatten einen Großspender, der das Ganze finanziert hat. Und dann ist er abgesprungen. Und die Schule war quasi finanziell ruiniert. Wir wussten, wir müssen die Schule schließen. Wir wussten, dass wir die Schule schließen müssen. Ich meine, jetzt stehe ich heute hier, 26 Jahre später. Wir haben 180 Vollzeitstudenten, knapp 700 Teilzeitstudenten. Das heißt, wir betreuen ungefähr 900 Studenten jedes Jahr in den verschiedenen Ausbildungsprogrammen. Allein in dem Coram Deo-Programm, das ist ein Seelsorgeprogramm, haben wir über 400 Studenten zurzeit, auch hier in Österreich inzwischen. Ja, ihr ahnt, da ist etwas passiert, richtig? Genau. Ich bin damals quasi so eine Interimslösung gewesen. Man hat gesagt, ich soll da einsteigen, um die Schule zu schließen. Ich war damals jung und dumm und habe zugesagt. Ohne zu ahnen, was Gott aus dieser Schule macht. Ganz ehrlich, ich stehe sehr demütig heute hier und sage ganz einfach, das ist ein Wunder Gottes. Dass es diese Schule heute noch gibt, ist ein Wunder Gottes. Da hat sich kein Mensch etwas zuzuschreiben. Wenn ich zurückschaue, dann sage ich heute, es war ein Geschenk, dabei sein zu dürfen, um zu sehen, wie Gott aus der Krise herausführt. Schau zurück, was hat Gott in deinem Leben schon alles getan? Schau zurück und beginne zu erkennen, dieser Gott trägt dich. Und in ihm darfst du dich freuen. Also, eine Sehnsucht nach Gott. Schau in dein Herz, schau nach oben, schau zurück. Und ich schließe mit dem letzten Teil des Verses ab. Schau nach vorne, ein Blick nach vorne. Vers 10 bis 12. Sie aber trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben. Sie werden in die Tiefen der Erde hinunterfahren. Sie werden dem Schwert dahingegeben, den Schakalen zur Beute werden. Aber der König freut sich in Gott. Wie gesagt, ich denke, dass er hier von sich selber spricht. Wer bei ihm schwört, der darf sich rühmen, denn die Lügenmäuler sollen verstopft werden. Ihr Lieben, das ist ein schwieriger Text. Und ich kenne Leute, die diesen Psalm 63 gerne auslegen und predigen, aber diese drei Verse, die klammern sie aus. Die schneiden sie so und behandeln die so wie Grete am Tisch, am Fisch. Tellerrand, ja, so dass man irgendwie sagt, das sind so Verse, die passen da nicht rein. Es ist alles schwierig, gerade auch so die Rachepsalme, sie sind schwierig auszulegen. Und auch dieser Text, der, wenn man so nicht sofort versteht, worum es geht, irgendwie hat man den Eindruck, der passt nicht so ganz in den Psalm. Doch, der passt wunderbar in diesen Psalm. Denn das, was David sagt, ist, die Sehnsucht nach Gott wird dadurch gestillt, indem du nach vorne schaust. Wir sind nämlich noch nicht am Ziel. Es geht weiter. Da gab es Menschen, und wir sind uns nicht ganz sicher, von wem spricht David her. Sie trachten mir nach dem Leben, sagt David. Waren es eben Absalom und seine Gegner oder waren seine eigenen Leute, die gesagt haben, David, so ähnlich wie die Frau von Hiob, David, hör auf, die ganze Zeit hier Psalme zu dichten und über deinen Gott nachzudenken und zu reden. Schau einfach, wir werden hier zusammen bald untergehen durch deinen Sohn. Wir wissen es nicht genau, was die Situation ist, was David damit meint, aber er sagt, es gibt Menschen, die versuchen, mir nach dem Leben zu trachten, aber am Ende werden sie untergehen. Ohne Gott sind die Menschen verloren, heißt es in einem Lied. Sie werden dem Schwert dahingegeben und den Schakalen zur Beute. Was ist das für eine Aussage? Steht in den 5 Büchern Mose. Am Ende der 5 Bücher Mose sagt Mose zu dem Volk, Gott will euch segnen. Wenn ihr tun werdet, was Gott euch sagt, wird Gott euch segnen und ihr werdet Reichtum erleben, ihr werdet Sieg erleben, ihr werdet gesund sein. Ihr werdet mit Gott segenvolle Tage und Jahre erleben. Wenn ihr Gott ungehorsam seid, werden Feinde in euer Land kommen, wilde Tiere werden in euer Land kommen und ihr werdet untergehen. Das sind Worte, die bereits in den 5 Büchern Mose stehen. Das heißt, der Psalmist fasst einfach nur das zusammen, was Gott längst gesagt hat. Ohne Gott sind wir hoffnungslos verloren. Es gibt Menschen heute, die glauben, sie brauchen Gott nicht. Aber diese Lügenmäuler werden alle gestopft werden. Es wird einen Tag geben, da wird jeder seine Knie vor dem heiligen Gott beugen. Jeder, der Gott heute spottet und über Gott lacht. Jeder, der Gott ablehnt, wird seine Knie vor dem heiligen Gott beugen und ihn anbeten. Weil es gibt nur einen Gott. Und das ist der Gott, der seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat. Und deshalb sind wir heute die Botschafter an Christi Stadt und sagen, lass dich versöhnen mit Gott. Lerne diesen Gott kennen, denn der König freut sich in Gott. Jeder, der an diesen Herrn Jesus Christus glaubt, hat eine herrliche Zukunft. Das Beste liegt noch vor uns. Das Beste kommt noch. Und das ist die Herrlichkeit bei Gott. Deshalb können wir nach vorne schauen mit dieser Zuversicht, dass wir Gott einmal sehen werden. Ich hatte das große Vorrecht, bei der Beerdigung von Billy Graham dabei gewesen zu sein. Es war ein großes Event, waren viele Leute dabei. Es gab 2 Vertreter aus Deutschland, ich durfte einer von diesen Vertretern sein. Es war für mich eine riesen Ehre, dabei gewesen zu sein. Der Sohn Franklin Graham hat die Predigt gehalten. Er hat gesagt, mein Vater hat zu seiner Lebzeit immer wieder gepredigt und gesagt, es wird ein Tag kommen, da werden die Menschen sagen, Billy Graham ist tot. An diesem Tag, wenn die Menschen sagen, Billy Graham ist tot, glaubt den Menschen kein Wort. Denn an dem Tag, wo sie sagen werden, Billy Graham ist tot, werde ich lebendiger sein als je zuvor. Ich habe lediglich die Adresse gewechselt. Ihr Lieben, das ist die Zukunft, mit der wir nach vorne schauen. Das Leben endet nicht mit dem Tod. Das glauben und denken viele Menschen auch vielleicht hier in dieser Umgebung und in diesem Land. Aber der König freut sich in Gott, die Zukunft in Gott ist sicher. Und deshalb schauen wir nach vorne. Das Schönste kommt noch. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Das ist das, was David uns hier sagt. Und in diesem Sinne wollen wir neu unsere Sehnsucht in Gott festigen. Sehnsucht in Gott, das sagt uns dieser Psalm heute. Sehnsucht nach Gott ist ein Blick in dein Herz. Spür den Schrei deiner Seele nach Gott. Du wirst diesen Schrei mit nichts anderem stillen können. Außer, dass du nach oben blickst und erkennst, was für dich Gott ist und wer für dich Gott ist. Schau zurück, was Gott in deinem Leben jetzt schon getan hat. Erkenne, dass das nicht einfach nur Zufall und Wunder, nicht Zufall ist, sondern Wunder von Gott. Und schau nach vorne. Wir erwarten einen Tag, wenn Jesus wiederkommt und dann wird unsere Sehnsucht nach Gott für Zeit und Ewigkeit gestillt. Und auf diesen Moment hin leben wir und stillen heute unsere Sehnsucht in ihm, damit sie in Ewigkeit gestillt ist bei ihm. Amen. Amen. Gott segne uns.